Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute mein Gast Heiko Schöning. Er stellt uns sein neues Buch Game Over vor und was da alles drin vorkommt, hochspannend. Wir reden über Covid, über Anthrax und auch über Affenpocken. Beziehen könnt ihr das Buch auf wirkraft.net. Und warum dieses Buch im normalen Handel nicht verfügbar ist, werdet ihr gleich erfahren. Viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Heiko, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns alle sehr, dass du hier bei uns bist und dein Buch vorstellst. Und ich habe ja schon mal reinlesen können und ich muss sagen, in diesem Umfang, aus diesen verschiedenen, vielen Bereichen, also sprich Medien, Wirtschaft, Politik, Familien, Clans, habe ich so noch nicht gesehen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend und vor allen Dingen auch sehr aktuell, weil du schreibst ja über Anthrax, Covid und aktuell das Thema, das steht jetzt vielleicht noch nicht explizit da drin, aber es hat damit zu tun, die Affenpocken. Wie bist du darauf gekommen, diese zusätzliche Doktorarbeit zu schreiben?
Ja, also ich habe recherchiert wie ein Kriminalkommissar, muss man sagen, und das verdeckt, so wie ein Medical Detective. Und bin dort unter anderem auf eine kriminelle Firma gestoßen, die Impfstoffe herstellt. Das ist die Firma Emergent Biosolutions. Und die stellt jetzt den Impfstoff für Covid-19 her, für viele Markennamen, die wir kennen. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax und andere. Die hatte schon das Monopol für den Anthrax-Impfstoff, ja, 20 Jahre zuvor, mit dem Anthrax ist ein Terroranschlag verübt worden und ja, die stellen auch den Impfstoff gegen Affenpocken her, Monkeypox. Deren Wert an der Börse ist, glaube ich, an einem Tag jetzt, letzte Woche, um 12% gestiegen. Es ist, vieles kann man an dieser Firma festmachen und ihren Direktoren, die einer tatsächlich weltweiten Mafia angehören.
Wir steigen da gleich tief ein. Kurz ab, was hat dich überhaupt motiviert, das ganze Projekt zu starten? Weil das macht man ja nicht einfach so aus der Praxis heraus, so jetzt recherchiere ich mal ordentlich, was in der Welt vor sich geht.
Ja, das waren natürlich viele einzelne Punkte. Ich sage oft, damit man es besser nachvollziehen kann, ich habe einen verdächtigen Selbstmord recherchiert, und zwar der offizielle Terrorist der Anthrax-Anschläge von 2001, ja, das war um den September 2001 herum, der soll 7 Jahre später Selbstmord mit Paracetamol gemacht haben. So. Und als Arzt weiß ich, das ist sehr unwahrscheinlich. Die Chancen, dass man sich wirklich mit Paracetamol umbringen kann, sind weniger als 1 zu 1000. Und ich habe schnell herausgefunden, dass ausgerechnet bei diesem Mann, ja, ja, keine Leichenschau gemacht wurde. Der Leichnam wurde mit Genehmigung der Kriminalbehörden, des FBIs, verbrannt. Und ich konnte jetzt auch sogar nachweisen, wissenschaftlich, dass er gar keinen Selbstmord gemacht haben kann. Denn er hätte rechtzeitig das Gegenmittel bekommen können. Und dann ist die Chance praktisch null. Und vieles andere eigentlich noch mehr. Und dieser Kriminalfall, ja, der vom September 2001 mit unsere ja, jüngere Geschichte eigentlich verändert hat. Ja? Die Anschläge vom September 2001. Diesen Kriminalfall habe ich eben verfolgt und konnte daraufhin auch sehen, wer waren die Verbrecher, die ihm die Schuld in die Schuhe geschoben haben, die seinen Fall vertuscht haben. Und das habe ich eben noch kurz vor dem Corona-Ausbruch dargelegt. Und konnte auch noch warnen, dass diese Verbrecher für das Jahr 2020 eine viel größere Erregerpanik planen.
Das Interview bei KenFM wurde ja sogar noch viele Monate, bevor es ausgestrahlt wurde, aufgenommen. Das heißt, du warst der Zeit sogar noch weitaus mehr voraus, als eigentlich in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt. Denn das ist ja auch eine gefährliche Sache gewesen und ist es natürlich immer noch etwas. Das Interview wurde im Dezember 2018 aufgenommen worden. Also 12 Monate, bevor Corona ausgebrochen worden ist. Und dort habe ich den Buchentwurf, das Buch ist ja jetzt fertig, den Buchentwurf auf den Tisch gelegt, ist auch gezeigt, hochgehalten und gesagt, die Direktoren dieser Firma Emergent Biosolutions, die planen für 2020 eben eine große Erregerpanik. Die haben halt Impfstoffe und anderes halt im Arsenal. Das kann Anthrax sein, das kann was anderes sein, hatte ich gesagt. Aber ich habe schon davor gewarnt, dass eine große Erregerpanik auf uns zurollt für 2020 und habe ausdrücklich halt auch die Polizei und andere Gruppen gewarnt, nicht diesen Fall dann genau zu prüfen, bevor sie sich impfen lassen.
Ja, das ist sehr wohl sehr wichtig. Bevor wir einsteigen in die Details und in die Firmen, in die Konstrukte, denke ich, es macht noch mal ganz viel Sinn, den Leuten kurz zu erklären, wie das Buch aufgebaut ist, damit sie dann auch mit den Begriffen was anfangen können. Weil das ist nämlich auch eine sehr gute Strukturierung. Wenn man die einmal begriffen hat, dann kommt man viel besser klar. Du hast das aufgeteilt, wie genau?
Ja, es war mir halt dann klar, also mein Steckenpferd waren ja eben die Anthrax-Anschläge. Das war also ein waffenfähig gemachtes Bakterium von 2001. Das liegt ja jetzt etwa 20 Jahre zurück. Und ich habe ja gesehen, dass mit Covid-19 jetzt noch eine viel größere Panik geschürt wird und ein viel größeres Verbrechen. Denn es ist tatsächlich ein Verbrechen, weil es eben vorgeplant war. Das war kein Zufall, das Ganze. Und war natürlich noch viel wichtiger, auch zu sehen und das aufzubauen und zu erklären, wer jetzt in Covid-19 kriminelles Vorwissen hatte. Und insofern habe ich das Buch quasi nochmal dann umgeschrieben, den Entwurf, und habe das auch im Untertitel auch Covid-19 Antrags 01 genannt. Und was mir ganz wichtig war, nicht wieder halt einfach ein Buch zu kreieren mit Buchstaben, in dem die Menschen sich das selber vorstellen müssen, die Personen und die Zusammenhänge, sondern auch mit Infografiken zu besetzen, dass man es leichter nachvollziehen kann, dass man ja im gemeinsamen Bild eigentlich ist.
Du hast ja Spielkarten entworfen mit den einzelnen Akteuren, Jetons, mit den Institutionen. Vielleicht können wir das mal ganz kurz hochhalten und zeigen, okay, und auch dann einblenden, dass man mal das Gerüst hat, dass man weiß, wovon wir dann gleich reden werden.
Genau. Das Buch hat eigentlich vier Elemente, dass man das verstehen kann. In eine Ordnung. Das sind sozusagen die visuellen Hilfen dabei.
Ja.
Diese vier Elemente. Personen sind im rechteckigen Kartenformat dargestellt. Nicht? Wie Spielkarten. Institutionen, wie halt Unternehmen und ähnliches, sind im runden Chip-Format dargestellt. Und Vorgänge, Aktionen, als Würfelformat. Also rechteckig, rund, quadratisch. Ja? Grundform. Sieht jeder sofort. Versteht jeder. Und diese sind im vierten Element dann abgebildet auf einer Netzstruktur, die auch jeder kennt, ein Mühlebrett. Ja? Und in diesen Punkten, da sind diese drei Elemente Personen, Institutionen, Vorgänger eben drapiert, so dass man sieht, hin und her geschoben. Das sind die dann. Und das zieht sich dann als Bildsprache ganz durch. Und man kann es auch jetzt auch national wie international verwenden. Da ist jeder auch eingeladen, sodass wir uns besser verstehen und einen besseren Zugang eben haben zu diesen Informationen.
Wo sollen wir denn anfangen, wenn wir jetzt starten mit dem Inhalt des Buches? Emergent Biosolutions ist ja schon der Aufhänger, die Firma, wo viel zusammenfließt, um das mal vorsichtig zu sagen. Wie starten wir da am besten in die Thematik rein?
Ja, ich habe dieses Buch ist auch so aufgebaut, dass ich am Anfang erstmal eine Zusammenfassung gegeben habe. Ja? So wie aus dem Unternehmensbereich auch selber, sozusagen eine Executive Summary. Dass man erst sieht, okay, was sind jetzt die wichtigsten Sachen? Und dann kann man die 450 Seiten und über 350 Quellenangaben dann danach durcharbeiten, weil man sagt, gut, das möchte ich jetzt nochmal ganz genau nachvollziehen und genau wissen. Und die erste Infografik ist dann auch relativ einfach aufgebaut, dass man sieht, aha, Rund, das ist ein Unternehmen,
ja.
Emergent Biosolutions, die hießen früher Bioport, das steht noch darunter. So, und man kann sieht hier Impfmonopol, okay. Die hatten tatsächlich das Monopol für den Anthrax-Impfstoff ab, nicht, zum Jahr 2001. Nicht, und haben ein Wahnsinnsgeld damit gemacht, Milliarden damit verdient. Und jetzt haben sie ein Fast-Monopol auf die Produktion von Covid-19-Impfstoffen mit AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax und anderen.
Ja.
Ja, da sieht man erstmal, okay, das ist also in der Vergangenheit war das wichtig und eben auch ganz aktuell. Und Affenpocken,
ja.
Monkeypox produzieren sie auch. Wie gesagt, 12% jetzt gerade der Börsenkurs hochgegangen.
Das hört sich an wie ein schlechter Film, ehrlich gesagt, oder? Wie ganz schlecht ist, also schlechter kann man einen Film gar nicht schreiben, so wie das gerade abläuft. Mhm. Einfach billig, einfach zu durchschauen. Aber Angst, ne? Die Angst frisst ja Hirn aktuell. Und dafür ist ja auch deine Arbeit da, dass du aufklärst, die Leute beruhigst und sagst, hey, schau mal auf die Fakten und die Angst, die vergeht hoffentlich bald.
Ja, genau. Das ist gut, dass du das erwähnst. Denn darum geht es mir auch als Arzt. Ich muss sagen, wenn man eine schlimme Wahrheit weiß, ist es in der Regel weniger belastend, mittelfristig, langfristig, als wenn man die ganze Zeit in Unsicherheit lebt. Das kennen viele aus vielen, vielen Lebensabschnitten, aus Lebenserfahrung auch. Ja? Dann lieber einmal, dass man sagt, oh ja, ich habe halt viele, viele Jahre halt in der Onkologie gearbeitet, also im Krebsbereich auch. Und wenn man dort halt dann jemanden sagen muss, hier gibt es halt einen Tumor, ja, da sollten wir vielleicht etwas tun, nicht? Dann ist das erstmal schockierend. Aber und viele wollen dann das erstmal auch gar nicht wissen, gar nicht weiter hören. Mhm. Aber es ist dann doch besser, wenn man sich auseinandersetzt, man weiß es und man kann dann halt auch einen Heilungsprozess dann auch eben anstoßen. Und viele sagen hinterher, Mensch, das hat viel Gutes halt auch im Leben angestoßen. Dann, man denkt auch darüber nach, dass man sagt, wie ist das Leben eigentlich verlaufen? Welche Umstände sind wirklich da? Was hat eigentlich zu solch einer Erkrankung geführt? Und dann ist die Auseinandersetzung mit der Realität zwar hart am Anfang, aber kann zu positiven Sachen führen. Und auch jetzt möchte ich den Leuten ja eben die Angst nehmen, dass man einfach sagt, schaut, das, was hier vor sich geht, das ist nichts anderes als Verbrechen. Das sind Kriminelle. Hochkrimineller im Weltmaßstab. Gibt es die? Ja. Gibt es solche großen Verbrechen? Ja. Kriegslügen. Wir kennen das alles. Ja? Und das sind ähnliche Personen und ähnliche Netzwerke, die dahinter stehen, auch jetzt. Und da müssen wir einfach sagen, nein zu den Verbrechen.
Absolut. Und das ist auch unser Appell, einfach mal, wenn Leute jetzt etwas hören, wo sie sagen oder denken, das kann ja gar nicht sein, einfach mal für einen Moment offen bleiben und zuhören. Und dann kann man ja am Ende immer noch sehen, wie man damit umgeht.
Ganz, ganz genau, ja.
Und ich gehe mal davon aus, im Prinzip möchtest du auch nichts anderes als widerlegt zu werden, weil es wäre toll, wenn es nicht so wäre. Und ich freue mich auf die spannende Reise jetzt gleich mit dir.
Ja.
Ja? Also, ja, bittere Wahrheit, besser gesagt. Ja. Die nächste Grafik, da beschreibst du ja auch nochmal Verbrechen, ob die jetzt inländisch passieren, ob die von außen kommen, ob das ein Einzeltäter ist oder eine Gruppe. Kannst du das auch noch mal eben für die Zuseher?
Ja, genau. Weil viele sagen ja, Anthrax, was war das? Habe ich mal gehört vielleicht. Aber das kam mal kurzzeitig hoch und dann war es wirklich von wieder ganz aus den Medien raus. Warum eigentlich? Ja? Und das ist ja auch schon halt fast rund 20 Jahre her, nicht vom September 2001. Und da muss man dann auch erstmal sagen, okay, ganz basismäßig nochmal, was ist denn Anthrax? Das sind Bakterien, Bakterium anthracis, sozusagen schwarze Bakterien übersetzt. Und die kommen ganz natürlich im Erdboden vor. Aber man hat diese Bakterien waffenfähig gemacht, also zu einer Biowaffe, so wie es A-Waffen, B-Waffen gibt es eben auch B-Waffen. Ja? Und das hat man dadurch geschafft, dass man diese Bakterien wie einen feinen Nebel kreiert hat. Ja? Also, dass man sie gut einatmen kann,
tief in die Lunge rein. Sind das die Sporen erstmal?
Richtig, okay. Genau. Ja. Sporen sind so eine Abkapselungsform von Bakterien. Und wenn man davon genug einatmet, tief in die Lunge, dann wächst es. Es kann bis zu 43 Tage unerkannt sein.
Ja.
Ja? Und das nennt man dann Inkubationszeit. Und dann kommen erst die ersten Krankheitssymptome.
Mhm.
So. Und das ist in der Natur sozusagen sehr selten. In den USA hat es auch 25 Jahre lang gar keinen Fall mehr von Lungenanthrax gegeben. Mhm. Nicht? Im Deutschen nennt man diese Krankheit übrigens Milzbrand.
Mhm.
Es befällt aber viel mehr als die Milz. Ja. Und daher ist es besser, halt Anthrax zu sagen. Das einmal so zur Orientierung. Und 2001 wurden eben Briefe versendet. Das können wir dann gleich auch nochmal in so einer Grafik zeigen, die an hochrangige Journalisten und Parlamentarier gegangen sind. Und die haben so eine Panik dann kreiert. So, wer war das jetzt? Und da gibt es eben, wie du richtig sagtest, war eigentlich nur vier Möglichkeiten. Entweder war es ein inländischer Anschlag oder ein ausländischer Anschlag. Und entweder war es ein Einzeltäter oder eine Tätergruppe. Vier Möglichkeiten, die sind immer dort.
Mhm.
Und das haben wir auch mal ganz einfach in solch einer Kompassuhr dargestellt. Vier Felder. Ja? Man kann entweder einen inländischen Anschlag haben oder ausländisch. Eine Tätergruppe oder ein Einzeltäter.
Ja.
Ja? Und ganz am Anfang, das kann man dann hier auch dann sehen, 2001, da hat man gesagt, dieses Zeug, das war ja so waffenfähig gemacht, das kann nur eine Tätergruppe gewesen sein, ein Staat. Ja?
Mhm.
Das muss der Irak gewesen sein. Also greifen wir dann gleich nicht nur Afghanistan, sondern sofort auch den Irak an. Nicht? Hat die US-Regierung dann gesagt. Nicht? Al-Qaida und Irak, das muss die Tätergruppe gewesen sein. Wir sind von angegriffen worden, das kann ja nur von außen gewesen sein, also eine ausländische Tätergruppe. Ja, und dann hat man aber eigentlich schon nach wenigen Wochen gesehen, das Material selber kam aus dem Inland, kam von der US-Armee selber. Autsch.
Mhm.
Ja, da wusste man, es ist inländisch. Und was hat jetzt das FBI gemacht? Haben die jetzt nach einer inländischen Tätergruppe gesucht? Nee, die haben 7 Jahre lang einen Einzeltäter gesucht. Ja, explizit, stand sogar auf dem Steckbrief drauf, nicht so, wanted, 2,5 Millionen für Hinweise, denn das gibt. Naja, und 2008 haben sie dann gesagt, so, jetzt haben wir ihn, Dr. Bruce Ivins war das, ein Mikrobiologe, und der hat sich letzte Woche mit Paracetamol umgebracht.
Mhm.
Tja, und so bin ich halt eben dazu gekommen, dass ich dachte, Moment mal, ich habe schon in vielen Ländern halt Paracetamol-Selbstmordversuche behandelt.
Okay.
Und hatte da eben eigene Erfahrung, nicht auch international. Hab gesehen, das ist völlig unwahrscheinlich. Wie kann denn ein Impfstoffexperte, ein Mikrobiologe
so schlecht vorgehen?
Ja, wenn der sich wirklich umbringen will, warum nimmt er Paracetamol?
Hätte er jetzt eine andere Substanz genommen, dann hätte es dich gar nicht tangiert und dann wären wir vielleicht gar nicht hier heute zusammen.
Ja, das ist immer hypothetisch, ja. Das wissen wir nicht. Es gab auch halt natürlich auch noch andere.
Ja.
Dinge, warum mich dieser Fall halt interessiert hat.
Aber warum machen die das so schlecht? Also das muss denen doch klar sein, dass das ganz dünnes Brett ist, das sie da gerade bohren. Oder Nein. ist es die Arroganz? Ist es Unwissen?
Nein, das muss man eher sagen. Im Gegenteil, sie sind ja mit vielen anderen Verbrechen auch durchgekommen. Ja? Und wir als Bürger, als Zivilgesellschaft, wir müssen erkennen, im Gegenteil, wir sind eigentlich sehr schwach. Haben wir denn halt zum Beispiel die Kriegsverbrecher zur Strecke gebracht, die den Vietnamkrieg mit einer Kriegslüge begonnen haben?
Ja.
Haben wir das? Nein.
Mhm.
Die laufen heute noch frei herum. Ja? Der Vietnamkrieg, ganz schrecklich. Jeder kennt dieses Bild des verbrannten vietnamesischen Mädchens. Ja? Über 3 Millionen Tote, viele Kinder. Ja? Das hat mit einer Kriegslüge begonnen. Da hat der US-Präsident sich ins Fernsehen gestellt, ja, eine Rede gehalten und hat gesagt, die Nordvietnamesen haben jetzt das US-Kriegsschiff Maddox angegriffen, wir schießen jetzt zurück. Ja. So hat der Vietnamkrieg richtig angefangen. Und das war eine Lüge. Das ist heute bewiesen. Hat sogar der US-Verteidigungsminister McNamara später auch zugegeben. Es gibt einen Dokumentarfilm, Fog of War. Das war gelogen. Die wollten halt diesen Krieg. Und Henry Kissinger, ja, der hat diesen Krieg sogar noch auf Laos und Kambodscha ausgeweitet. Also das ist ein Kriegsverbrechen. Ja? Und viele Menschen dort halt bombardiert und umgebracht. Und Henry Kissinger läuft heute noch frei herum, wird gerne halt ja, bei der Zeit hofiert, dicker Freund halt der Zeitherausgeber Gräfin Marion Dönhoff und Helmut Schmidt. So sieht es tatsächlich aus.
Die sitzen ja auch alle in den gleichen NGOs, ne? Die Transatlantiker und so weiter. Das ist ja eine große Familie, da sind sie alle untergebracht.
Ja, ja. Also kurz gesagt, ja. Sie sind schon damals da durchgekommen. Ja. Und dieser Fall halt mit Anthrax und auch halt Paracetamolvergiftung, naja, das ist für die meisten halt zu kompliziert. Mhm. Eigentlich hätten viele Ärzte aufschreien müssen, aber wer hat das schon mitbekommen? Das haben die auch ganz geschickt gemacht. Das war halt im Sommerloch, im August 2008. So eine Randnotiz, jetzt haben wir ihn übrigens, Paracetamol. Und ich habe gesagt, das ist so, als wenn sich halt ein Formel-1-Fahrer ein Fahrrad nehmen würde, um in Todesabsicht gegen einen Baum zu rasen. Ja, würde Sebastian Vettel das machen oder würde er nicht doch halt lieber einen schnellen Wagen nehmen?
Inwiefern war denn diese Person trotzdem in diesem ganzen Komplex verwickelt?
Mhm, genau. Und jetzt kommt diese Verbindung auch zu Emergent BioSolutions. Denn zur Tatzeit 2001, wo hat er gearbeitet? Ja, bei Emergent BioSolutions. Ja, der war ausgeliehen von der US-Armee. Mhm. Als Impfstoffexperte für Anthrax, um dieser Firma auf die Sprünge zu helfen. Und das eben vor den Anschlägen. Ja. Und diese Firma selber, wenn man die Menschen, die Direktoren verfolgt, dann sieht man halt, die haben halt selber, ja, steckten schon in anderen Verbrechen eben drin. Und zur Tatzeit war er eben bei Emergent BioSolutions, die Milliarden damit verdient haben.
Da waren das drei Direktoren zu der Zeit, die dort aktiv waren? Und wenn ja, welche?
Ja, ich habe drei Direktoren damit rausgenommen. Man sieht auch hier, also ich habe hier 10 Punkte gemacht, erstmal in der Zusammenfassung, dass man schnell sieht. Und hier beim zweiten Punkt sind wir hier. Da haben wir Admiral William Crowe, ein Admiral, der höchste Soldat der USA. Mhm. Der durfte sich privat halt diesen Impfstoffhersteller kaufen mit einem Monopol für nur 25 Millionen Dollar. Ja. Mhm. Und die haben danach halt Milliarden Dollar verdient. Tja, zusammen mit einem Deutsch-Libanesen, der in Hildesheim geboren ist, Fuad El-Hibri. Keine Ahnung von Medizin, Biotechnologie, durfte sich das kaufen. Der hatte halt einen Geheimdiensthintergrund.
Ja. Ah, ja.
Gleicher Arbeitgeber wie Edward Snowden, Booz Allen Hamilton zuvor. Ja. Die durften sich das kaufen. Und auch noch den dritten, den ich da rausgegriffen habe, Jerome M. Hauer, Jerry Hauer. Das ist der Tatortchef der World Trade Center in New York zu 9/11. Also der dafür zuständig war, diese Trümmer zu durchsuchen und
die
Beweise schnell weg.
Was mir bei dir gleich auffällt, du hast nicht die üblichen Namen, die man sonst überall hört oder wenn überhaupt. Oder es werden mal ein paar Firmen genannt und so. Und, ah ja, kennt man und so, ist alt. Aber du gehst wirklich auf die Person, auf die zuständigen Leute drauf, benennst Namen. Ja. Und das ist im deutschsprachigen Raum, so wie ich weiß, fast einmalig. Also in dieser Klarheit auch. Mhm. Und Du hast ja auch alles mit Quellen belegt. Hinten in deinem Buch hast du sie genannt. Und das sind die drei Direktoren. Ganz bunte Mischung. Admiral, dann hier Hildesheim, hast du gesagt. Ja. Welchen Geheimdienst-Background hat er? Von welchem Dienst sprechen wir da? Mhm. Nur mal jetzt für mich.
Ja. Diese Familie El-Hibri kommt eigentlich aus dem Libanon. Mhm. Ja? Und Libanon, das muss man wissen, so 80er Jahre, da haben die Amerikaner sogar noch halt eine Invasion gemacht. Ja? Und die El-Hibris waren da auch halt mit dabei. Die Amerikaner haben sogar 1958 schon mal halt den Libanon halt besetzt. Das war die erste Kampfmission überhaupt. der im Mittleren Osten der Amerikaner. Und wer ist dann Premierminister geworden?
Familie?
Ein Onkel von El Hibri, okay. Der vorher bei General Motors gearbeitet hat, also bei Opel.
Ja.
Und diese Familie hat halt lange Verbindung halt zu den angloamerikanischen Geheimdiensten. Die haben die Boy Scouts, also die Pfadfinder, hochgezogen. Das ist so eine paramilitärische Einheit. Auch das wird halt beschrieben, ja. Wie da wirklich die sozusagen die Hintergründe sind. Und dieser Fuad el-Hibri, der konnte mit seinem Vater zusammen den größten Mobilfunkanbieter in Russland zum Beispiel kaufen. Also nachdem halt die Sowjetunion zusammengefallen ist, Jelzin an die Macht kam und viele amerikanische Konzerne da waren, ja, hat er halt das Mobilfunknetz so sicher gemacht wie Angela Merkels Handy.
Ja? Ja, ja.
Also die hatten über 20 Millionen Mobilfunknutzer alleine im Raum Moskau zusammen. Und in Venezuela ebenfalls. Ja? Und das ist dann so, der hat bei Bruce Allen Hamilton gearbeitet. Ja? Das ist Überwachung, nicht wie Edward Snowden. Ja, und die durften sich tatsächlich halt das Monopol für diese Anthrax-Impfstoffhersteller kaufen. In England auch noch mit der Biowaffeneinheit Porton Down, die bekannt ist. So Fall Skripal wissen wir noch, das ist da so um die Ecke passiert, in Salisbury. Und dann halt eben den Impfstoffhersteller in den USA. Tja, und das ist natürlich ein wunderbares Vorwissen, wenn man das schon weiß, dass dann kurze Zeit später so ein Anthrax-Anschlag dann passiert. Ja. Und man wollte es, wie gesagt, erst halt Saddam Hussein und dem Irak halt in die Schuhe schieben. Hat nicht geklappt, sondern das Material selber inländisch. Und wer hat sich das Gegenmittel dann halt gekauft, den Impfstoff dagegen? Der höchste Soldat der USA, der Herr über alle Atomwaffen und Biowaffen. Ja. Und das muss man einfach sehen. Also wer stellt heute den Impfstoff gegen Corona her? Ja. Das ist hauptsächlich diese Firma Emergent Biosolutions, AstraZeneca, sind viele auch in Deutschland geimpft worden damit. Und die füllen das ab. Und da muss man einfach sagen, stopp. Und das liegt jetzt ganz glasklar auf dem Tisch, belegt. Man kann es an diesen einzelnen Menschen eben festmachen, gerichtsfest. Und deswegen ist das Ganze so wichtig. Und ja, es ist bisher noch nie halt widerlegt worden, noch nicht mal irgendwie eine Einzelheit, sondern es wird nur unterdrückt. Ich selber werde halt vom Sprechen halt unterdrückt, das Buch wird unterdrückt, es gab kein Papier lange Zeit und ich werde halt von allen Geldquellen halt abgeschnitten, damit diese Botschaft nicht rauskommt.
Ich wollte jetzt fast schon fragen, wie sieht es genau aus? Was passiert da mit den Geldquellen? Aber das glaube ich, führt jetzt erstmal zu weit weg, weil wir wollen uns auf die Täter konzentrieren. Hm. Und deswegen machen wir das Interview da, dass das Ganze rauskommt und bekannter wird. Und wir arbeiten kräftig daran.
Ja. Ja.
Da wissen wir da. Wie geht es denn dann weiter?
Ja, wir hatten, wenn man das einmal den schnell mal so sieht, dieser Fall Dr. Bruce Ivins, er sagt so, der hat sogar, und das ist auch sozusagen kurios, der hat sogar noch die höchste zivile Medaille des US-Verteidigungsministeriums bekommen. Und das 2003 im Pentagon.
Für die Mitentwicklung des Impfstoffes dann im Nachhinein.
Richtig.
Okay.
Ja. Weil er hat ja da für Bioport Emergent Biosolutions von 2000 bis 2002 gearbeitet und kriegt dafür auch noch halt die höchste Medaille.
Wurde er vermordet oder ist er untergetaucht über diesen Bericht?
Nein, also er hat selber eben keinen Selbstmord machen können damit.
Ja.
Das war eine Vertuschung. Es hat hinterher auch eine Kommission gegeben, die gesagt hat, so hat er jetzt eigentlich Selbstmord gemacht und ist er dafür eigentlich verantwortlich?
Der Punkt ist ja, du hast ja gesagt, die Leiche wurde verbrannt.
Ja.
Vielleicht ist er ja auch untergetaucht. Haben die ihm einen Deal angeboten hier?
Nein, der hat ganz, ganz brav weiter.
Das war
eigentlich ein braver Wissenschaftler. Ja. Ja. Der hat weiter halt für die US-Armee gearbeitet. Ja. In Frederick, Maryland, USAMRIT. Ja. Nein,
Er wurde dann einfach als Bauernopfer quasi auserwählt, ja, von den Zuständigen, und dann mit dieser doch schon billigen Masche über Paracetamol quasi abserviert. Ja.
Ja, und man hat ihn versucht, fertig zu machen vorher. Und da ist auch ein Psychiater mit drin gewesen, Dr. Gregory Zartoff. Der hat das FBI beraten, angeblich, um den Verdächtigen Bruce Ivins nicht zu sehr zu schädigen, sondern aber es ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Das FBI hat seiner kranken Tochter Fotos von Anthrax-Opfern gezeigt und hat gesagt, hier, das war dein Vater. Und auch noch schlimmer, der Sohn von Dr. Bruce Ivins, dem sind 2,5 Millionen Dollar angeboten worden und ein Sportwagen seiner Wahl, wenn er seinen Vater verrät. Ja, also so zart ist man mit ihm umgegangen. Ja. Und damit man auch eine Story quasi dann hat, nicht? Ja, das hat dann Selbstmord gemacht. Und dieser Berater des FBI ist ein Psychiater, ja, der Arzt Dr. Med Gregory Zartoff. Der ist dann eingesetzt worden als unabhängiger Gutachter, ja, vom Richter, um die FBI-Akten halt zu prüfen und zu sagen, war jetzt Dr. Bruce Ivins psychologisch dazu in der Lage, prädisponiert, um halt diese Anschläge zu machen, und ja, hat er auch tatsächlich dann toxikologisch dann auch Selbstmord gemacht. Und da haben die gesagt, ja, das haben sie. Und das habe ich hier mal dargestellt, wie das wirklich gelaufen ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu den, sozusagen zu den großen Sachen. Mhm. Die haben eine Kommission gemacht, die hieß dann EBAP, ja, in der das denn die haben dann gesagt, hier, Bruce Ivins, der war dann halt der alleinige Terrorist, ne, und hat Selbstmord gemacht, steht in diesem Gutachten drin. Das hat leider, ist ja vorher noch niemand halt durchgearbeitet und noch nie jemand auf der Welt halt wirklich halt kritisch begutachtet. Und das habe ich in diesem Buch halt eben auch getan. Das Ganze ist nämlich so gelaufen, dass der Richter, der zuständige Richter, Royce Lambert, der sitzt im Vorstand zusammen mit Edwin Mies. Und das ist ein alter Oberverbrecher, der schon die Iran-Contra-Affären gemacht hat. Und die beiden sitzen zusammen im Vorstand der Texas Law Review. Ja, sind dicke alte Kumpels. Und Edwin Mies sitzt zusammen als Vorstand bei Research Strategic Network, RSN. Sind die beiden wieder halt zusammen. Ja, der hat gesagt, hier, gib mal das dem Zartoff.
Hat Mies nicht sogar eine Medaille von Donald Trump erhalten?
Richtig. Ja.
Ja, also nur mal das kurz zu erwähnen, genau, wie da die Verbindung noch weitergehen.
Das ist nicht nur ein alter Verbrecher, sondern auch, der spielt heute auch noch mal eine ganz große Rolle auch dabei.
Ist das ein Pate in gewisser Art und Weise in dem Netzwerk?
Genau. Das ist sozusagen der Konziliere. Ja?
Okay.
Viele kennen diesen Mafia-Film Der Pate. Und da gibt es auch so einen Berater, Konziliere. Und Edwin Mies war tatsächlich der Einzige im Weißen Haus, der jemals den Titel hatte, Konziliere, Counselor.
Ja.
Counselor to the President.
Okay.
Edwin Mies war derjenige, der halt Ronald Reagan.
Ist ja auch übergreifend, über verschiedene Administrationen hat er diesen Posten gehabt. Also ob es jetzt Demokraten waren, Republikaner und so. Er war dann immer vor Ort als Berater oder hat das
auch
gewechselt?
Er hat auch viele andere, zwar hauptsächlich halt die Republikaner, aber man kann halt bei ihm sehen, wie diese Verbrechenssyndikat-Zugehörigkeit ist, also eigentlich Mafia-Clans. Und der ist halt eben auch ganz aktuell, um nur kurz zu sagen, einer seiner Verbrechen, die er mitgemacht hat, war Iran-Contra-Affäre. Also die US-Regierung, nicht, hat Waffen an den Iran geliefert, haben gesagt, das ist unser großer Feind, der Khomeini. Trotzdem liefern wir ihm halt hintenrum Waffen. Und das Geld von den Iranern sind dann an die Todesschwadronen in Lateinamerika gegangen, die dann gefoltert haben und gemordet haben in El Salvador und in Nicaragua. Und da sind halt von dem US-Bundesstaat der Clintons, Bill und Hillary Clinton, sind die Waffentransporte nach Südamerika gegangen. Und auf dem Rückweg haben die das halt mit Kokain, mit Drogen halt vollgemacht. Alles halt in diesem Ort MENA. Ja, so sind die Clintons hochgekommen. Es gibt wirklich viel gut belegte Literatur drüber und viele Zeugenaussagen. Es ist nur alles unterm Deckel gehalten worden. So hängen die halt zusammen. Und Edwin Mies, der hat noch im Oktober 2019 die allerhöchste Medaille der USA bekommen. Umgehängt von Donald Trump. Ja? Man kann das hier im Parlamentsfernsehen noch sehen.
Ja.
Und da standen die halt wie die Schuljungen da, wenn man sich dieses Video anguckt. Ne? Donald Trump, der Vizepräsident Trump, Pence, der Justizminister Barr und alle geben dann halt dem großen, alten Paten das Ganze. Und wofür? Naja, Edwin Mies hat 200 seiner alten Reaganites, seiner Mafia-Kumpanen, in die Administration von Trump reingegeben. Das stand sogar in der Zeitung. Das ist alles belegt, alles in den Quellen dabei. Und sogar 66 eigene Mitarbeiter seiner Stiftung, die Heritage Foundation, sind direkt halt in hohe Regierungsposten von Trump reingekommen. Ja. Und nochmal, Edwin Mies war eben der Vertuscher der Antragsanschläge. Ja, und viele andere Verbrechen halt auch zuvor. Und so schließen sich eben die Kreise, dass man sieht, Moment, hier sind ja so viele Regierungsverbrechen dort und von Personen, ja, die ja schon solche großen Sachen halt schon gemacht haben. Und das zieht halt wirkliche Kreise, dass man einfach sagt, stopp. Bevor wir uns impfen lassen, bevor ich das meinen Kindern gebe oder nicht meinen Schülern das empfehle, muss ich einfach sagen, hier bitte direkt reinschauen. Und das ist eben das Tragische, dass ich das ja schon im September 2019 gesagt habe, in die Kamera gehalten habe. Explizit Polizei, Feuerwehr, die Mitbürger gewarnt habe, dass es für 2020 kommt. Und viel zu weniger haben reagiert, unterstützt. Ja? Und es ist jetzt wirklich an der Zeit. Zum Glück liegt es jetzt alles halt in diesem Buch vor. Und in den letzten 2 Jahren auch in diesen ganzen kostenlosen Interviews.
Es ist ja auch nicht nur eine Übersicht, sondern du gehst wirklich in die Tiefe hinein. Aber du bietest alles. Du bietest die Übersicht und du gehst in die Tiefe. Und das ist das Bemerkenswerte, was hier gerade passiert. Und ich würde sagen, lass uns einfach weitergehen. Also bisher alles schon super klar und deutlich erklärt und gerne so weiter.
Ja. Ja? Gut. Es gibt etwas Wichtiges, was ich auch damit am Anfang auch nochmal gezeigt habe. Und das ist die Zeitlinie, dass man sich nochmal daran erinnert, wie war das eigentlich halt mit diesen Briefen? Ja? Und wo ist denn dieser erste Brief überhaupt hingekommen? Und dann ist auch hier in der Zusammenfassung mal die Zeitlinie da.
Ja.
Der erste Terrorbrief kam 3 Tage vor dem 11. September 2001 an, am 8.
Der Brief gefüllt mit Antrax.
Der Brief, ja, genau, halt den halt das erste Opfer, Robert Stevens, geöffnet hat. Dann war da ein weißes Pulver drin, das um seine Nase halt herumging. Es gab viele Augenzeugen auch. Mhm. Die haben es nur nicht ernst genommen.
Was stand da drin in dem Brief oder gab es keine Nachricht?
Es gab da einen Bekennerbrief drin. Es gab auch da halt einen ganz sozusagen dicken Hinweis drauf, ja. Das war ein blauer Davidstern, der drin war. Mhm. Also, dass man sagt, oh, Moment mal, ist das jetzt ein Anschlag von arabischen Terroristen? Der war da drin. Und in den Briefen, die dann etwas später an die Parlamentarier und an die Journalisten geschickt worden ist, ja, da haben sie das noch platter gemacht, also damit wirklich der Dümmste das auch versteht, ja, wer der Terrorist gewesen sein soll. Dann stand nämlich da drin, in dem Bekennerbrief, und ich hab das hier, ja, da stand dann drin das Datum 9/11/01, ja. Ja, also 11. September 2001, we have this anthrax, you die now, are you afraid? Death to America, death to Israel. Allah is great. Das heißt also, wir haben dieses Antrags. Du stirbst jetzt. Bist du, bist du jetzt in Angst? Tod Amerika, Tod Israel, Allah ist groß.
Ja. Ja.
Ja, plumper also, geht es
ganz kaum. Schlecht Englisch. Und wenn man mal schaut, die angeblichen Attentäter waren zum Teil hochgebildet und hätten das besser formulieren können.
Ja, aber wie, egal. Wie auch immer. Aber man muss einfach sehen, und deswegen hier auch in dieser Grafik dargestellt, dass man es mal sieht, der erste Brief, der halt in Florida ankommt, bis zum 8. September ist er angekommen.
Ja.
Nicht? Das ist belegt. Der enthält eben diesen blauen Davidstern, dieses Pulver, und in den Lungen dieses ersten Opfers, also ein Fotoreporter in Florida, nicht, der erst am 4. Oktober diagnostiziert wird, da ist das genetisch gleiche Anthrax drin, das waffenfähig gemachte Anthrax, wie halt in den anderen Briefen auch.
Mhm.
Nicht? Hier blauer Davidstern, da halt Death to Israel, Death to America.
Ja.
So, das ist nur halt aus deren Sicht ein bisschen schief gegangen, weil diese Szene ist halt auch genau auch beschrieben. Als der das aufgemacht hat, diesen Brief, haben die das für einen Scherz gehalten. Ja?
Ja.
So, ja. Und keiner hat Alarm geschlagen, tragischerweise.
Ja.
Und jetzt ist das halt in seinen Lungen halt angewachsen.
Ja.
Man hat es auch in seiner Computertastatur gefunden. Das ganze Gebäude war kontaminiert. Das ist auf Jahre geschlossen worden.
Ja.
Stellt man sich vor, so das Axel Springer Haus, nicht auf Jahre geschlossen, weil ein Brief geöffnet worden ist. Und auch der Postmitarbeiter, der den Brief gebracht hat, Ernesto Blanco, der hatte auch Lungenanthrax. Und das waren die ersten beiden Fälle seit 25 Jahren überhaupt in den USA. Nicht? Das muss man einfach sehen. Und ja, wie schwach sozusagen da die Polizei und auch die Zivilgesellschaft ist, kann man eben sehen, dass alle dieses Startdatum übernommen haben, des 17. September, dieser anderen Briefe. Da hat das FBI nämlich einfach diesen ersten Brief in Florida unter den Tisch gekehrt.
Ich meine, wenn der Admiral der United States of America Anteile der Firma hat, dann ist doch auch vielleicht verständlich, warum so viele Ermittlungen gar nicht stattfinden oder vielleicht irgendwie im Sande verlaufen.
Ja, man muss natürlich sehen, da gibt es ein viel größeres Netzwerk der Kriminellen, und das ist ein ganz, ganz großes Verbrechen eben gewesen. Und was war der Zweck? Panik zu schüren. Und wer hat diese Briefe denn bekommen eigentlich? Das waren ausgerechnet die beiden hochrangigen Parlamentarier, die versucht haben, dieses Ermächtigungsgesetz 2001 zu verlangsamen, den Patriot Act.
Ja,
ja,
ja. Das Ausspähen der Welt. Ne?
Ja.
Ja.
Und diese Antragsbriefe, die ja heute kaum jemand noch weiß, die hatten etwa den gleichen Effekt wie der Reichstagsbrand 1933. Das US-Parlament ist geschlossen worden. Die Parlamentarier wurden in solche Panik gesetzt, dass sie alle dem Patriot zugestimmt haben, und es ist bewiesen worden, von Michael Moore auch, dass keiner diese 900 Seiten gelesen hat. Ja? Und das hat ganz viel Bürgerrechte eingeschränkt, Überwachungsstaat und noch dazu. Und auch viele Milliarden wurden dann halt eben hin und her geschoben. Insbesondere in den Aufbau von Biosecurity, also Milliarden halt in die private Biowaffenforschung gesteckt.
Die zwei Abgeordneten, die Briefe bekommen haben, haben sie die Briefe geöffnet oder wurde das vorher untersucht?
Die sind geöffnet worden.
Von Ihnen selber auch oder von
Mitarbeitern? Von den Sekretären.
Okay.
Ja. Ja. Also der erste Brief halt ist da geöffnet worden. Der andere Brief ist noch vorher entdeckt worden, dann halt geöffnet. Aber nur ein Brief geöffnet und das ganze Parlamentsgebäude ist halt eben kontaminiert worden. Das war halt klar, das ist halt waffenfähig gemacht worden.
Ja.
Und man hat das auf Nanoebene, hat man die einzelnen Bakterien verglast, eingekapselt, sodass sie nicht zusammenklotten und dann wie so ein Stein auf den Boden fallen.
Wahnsinn.
Und deswegen hat man auch da drin die Elemente Silizium und Zinn gefunden. Und das ist ganz wichtig. Wir haben also ganz viele richtige wissenschaftliche Beweise dafür, ja, dass diese Untersuchung vom FBI vertuscht worden ist. Weil die haben dann später gesagt, ja, das war gar nicht waffenfähig gemacht. Aber nein, nein, es gibt halt diese Beweise, Zinn und Silizium ist drin gefunden worden und das ist nicht natürlichen Ursprungs.
Und diese Verkapselung löst sich dann auf, sobald es dann eben mit Mensch, Schleimhaut, Wärme und so weiter in Kontakt kommt, Feuchtigkeit, und dann löst sich das langsam auf und dann fangen die Sporen an, sich auszubilden. So.
Genau, okay. Zu Bakterien zu werden. Ja. Und das ist dann noch ein weiterer medizinischer Aspekt, ja, der da wichtig ist. Warum nimmt man eigentlich Anthrax? Was ist das Gefährliche an denen? Das Gefährliche ist ein Gift, was sie enthalten. Wenn die nämlich zerfallen, wenn sie kaputt gehen, diese Bakterien, dann wird das Gift freigegeben und ja, dann 90% der Menschen sterben dann leider. Und man kann also das nur noch entgegentreten, wenn man frühzeitig ein Antibiotikum gibt, also ein Hemmungsmittel gegen Bakterien, damit es nicht zu viele werden,
ja,
damit sie nicht zu viel Gift freigeben.
Ja.
Wenn die erstmal anwachsen und es werden viele, wenn man jetzt halt ein Antibiotikum drauf gibt, dann zerfallen die erstmal auch tot.
Ja.
Ja. Deswegen muss man halt, wenn man das weiß, oh, man öffnet so einen Brief, oh, das könnte jetzt halt Anthrax sein, oder man weiß das schnell nach, da ist eben Anthrax drin gewesen, dann stirbt da keiner, weil man dann einfach sagt, hier hast du ein Antibiotikum, Ciprofloxacin von Bayer, ja, und dir passiert nichts, außer die schweren Nebenwirkungen dieses Antibiotikums.
Ja. Ist das jetzt auch schon der Übergang zu unserem nächsten Kandidaten, zum Dr. Richard Tubb, müsste das sein?
Ganz genau.
Ja. Ja. Da geht das ja jetzt nahtlos über. Das ist ein guter Film. Also jetzt kommt der Spielfilm richtig ins Rollen, wie ich finde. Aber er ist noch nachvollziehbar.
Ja, genau. Das muss man sehen. Also wenn wir das nochmal einmal zusammenfassen.
Ja.
Diese Briefe, die halt vor und nach dem 11. September direkt abgeschickt worden sind, ja, die waren eben dafür da, eine Panik zu erzeugen. Die waren dafür da, den Irak sofort anzugreifen. Ja? Das hat man aber nicht gemacht. Man hat den Irak erst 2 Jahre später angegriffen, weil eben rausgekommen war, das Material in den Briefen, das war halt inländisch, nicht ausländisch. Und deswegen hat Colin Powell sich da hingestellt, 2003 im Sicherheitsrat, und hat gesagt, hier, nicht ein Teelöffel von diesem Anthrax, ja, das hat ausgereicht, den ganzen halt das Parlament zu schließen und so weiter. Und Saddam Hussein, der Irak, hat eben 2000 Liter davon. Ja, und deswegen müssen wir die jetzt angreifen. Das war alles gelogen. Ja, und viele haben das nicht mehr auseinandergehalten. Dafür war das da. Und der offizielle Täter, wer war es jetzt? Das war eben Dr. Bruce Ivins, dem man das in die Schuhe geschoben hat. Seinen Selbstmord und seine Täterschaft hat man vertuscht. Das war eben Edwin Meese, der das halt direkt mit in die Wege geleitet hat, der große Vertuscher. Und Dr. Bruce Ivins hat eben für diese Impfstofffirma Emergent Biosolutions gearbeitet, die nochmal das Monopol für Anthrax-Vakzinen hatten, die die Impfstoffe herstellt für die Corona-Impfstoffe für ganz viele bekannte Marken. Und jetzt auch halt eben noch Affenpocken, Monkeypox auch.
Hochaktuell.
Ja? Das einfach nur mal zusammengefasst. So. Es geht aber weiter, dass man jetzt, kann man noch mehr Menschen direkt eben nachweisen, gerichtsfest, dass sie kriminelles Vorwissen hatten. Und das ist tatsächlich der Fall.
Da kommen wir jetzt schon direkt zum Dr. Richard Tubb, der ja nicht irgendwer ist, sondern in der Regierung fest verankert ist, oder? Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig, ja.
Wo fangen wir da an bei Mr. Tubb?
Ja, beim Mr. Tubb.
Der hat so einen unschuldigen Namen irgendwie, ne? Der typische Kriminelle.
Der schaut auch ganz unschuldig. In dieser Grafik ist es mal zusammengefasst, nicht? Auf diesem Schachbrett mal zusammen. Da haben wir also hier den 11. September.
Ja? Ja.
Kennen alle Flugzeuge, World Trade Center, nicht? Da fliegen halt 2 Flugzeuge in die World Trade Center, aber drei
stürzen ab.
Drei stürzen ab. So Freier Fall, Physik.
Genau.
Na gut, ich glaube, Physiklehrer gibt es ja in Deutschland auch gar nicht. Das lassen wir mal weg.
Ja, ja.
Physik des freien Falls. Aber an diesem Tag, ja, wo war ja da der US-Präsident George Bush?
Der war bei einer Buchvorlesung, also im Kindergarten irgendwo oder sowas, ja. In der Schule, ne?
In Florida.
Ja.
Der war in Florida. Ja. Huch, genau dort, wo halt dieser erste Antragsfall gewesen ist, ja, wo der erste Brief hingeschickt worden ist, Tage zuvor. Der war in Florida, ganz unschuldig. So, und dann bekommt er halt diese Nachricht, nicht? Flugzeuge fliegen jetzt in die World Trade Center dabei. Ja? Jerry Hauer, der Direktor von Emergent BioSolutions, ist dann der Tatortchef, ja, da in New York von dem Ganzen. Gut, und Dankeschön. Was, dann fliegt der Präsident jetzt weg in seiner Präsidentenmaschine, Air Force One.
Ja.
Und der hat immer einen Arzt dabei, einen Leibarzt.
Okay.
Ja? Und das ist Dr. Richard Tapp, Luftwaffen-Brigadegeneral. Ja? Und folgt ihm immer auf Schritt und Tritt.
Okay.
Und jetzt passiert etwas, was ganz wichtig ist. Jetzt geht der Richard Tapp von Flugzeugsitz zu Flugzeugsitz und sagt, hier, kennen Sie Cipro? Das müssen Sie jetzt nehmen, weil wir vermuten, dass in der Schule Anthrax gewesen ist. Ja? Nehmen Sie das jetzt. So, und das machen die Leute denn dort. Ja? Weil sie sagen, okay, Biowaffe, Anthrax. Und so geht er rum.
Okay.
Und das ist wirklich belegt mit seiner eigenen Aussage,
ja. Nicht,
weil das durchgesickert ist bei so vielen Regierungsmitgliedern.
Ja.
Und der Punkt da dran ist, das ist jetzt das Gegenmittel gegen Anthrax am 11. September. Nur woher konnte er das wissen? Das konnten nur Täter wissen. Denn das erste Opfer...
Wusste gar nichts.
Ja?
Ja.
Das hatte seine ersten klinischen Symptome erst Wochen später. Und die Diagnose Lungenanthrax kam erst am 4. Oktober, drei Wochen nach dem 11. September. Und niemand konnte ja in die Lungen des ersten Opfers reinschauen. Und Richard Tapp gibt jetzt halt das Gegenmittel dagegen. Ja? Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
Warum macht er das überhaupt? Also ich meine... Was steckt dahinter, dass er ein Gegenmittel gibt, wovon eigentlich gar keiner Bescheid weiß? Einfach nur, um das nochmal zu festigen, dass es einen Antragsanschlag gegeben haben könnte, um die Angst im Flugzeug zu schüren?
Ja, wir müssen halt sehen, dieses ganze 9-11 mit den Flugzeugen und, das war ja ein großes Verbrechen auch geplant. Ja? Und die Antragsanschläge, die gehören einfach dazu. Die waren mit dazu geplant, auch eben Panik zu machen. Aber dieser Verbrechensanteil, der hat nicht funktioniert.
Mhm.
Ja? Weil dann zu schnell rauskam, das war nicht Saddam Hussein, das war selbst. Das ist also ein fehlgeschlagener Verbrechensanteil vom September 2001. Was sie damit genau bezweckt haben, das kann man nur jetzt spekulieren. Und deswegen will ich gar nicht tief rein. Ich will mich dann nur wirklich an die wissenschaftlich belegten Fakten halten.
Ja.
Man muss aber dann sehen, wenn man halt diese ganzen Trümmer zum Beispiel wegschaffen will, ja, die hat ja Jerry Hauer, der Direktor von der Impfstofffirma, ja wegschaffen lassen, schnell eingeschmolzen. Nicht? Keiner konnte die richtig untersuchen. Wäre das aber zum Beispiel schiefgelaufen, ja, und hätten Leute da etwas gefunden, zum Beispiel Sprengstoff, ja, dann hätte man noch den Joker gehabt und hätte gesagt, Moment mal, der ganze Tatort ist kontaminiert, muss man unter Quarantäne stellen.
Wahnsinn.
All die Leute, die was gefunden haben, müssen wir sofort unter Quarantäne stellen. Und da sterben natürlich dann auch einige, weil sie ja dann vielleicht Anthrax haben.
Wahnsinn.
Ja? Das muss man einfach sehen, als Joker.
Ja.
Mhm. Nicht? Mindestens dazu. Es ist auch tatsächlich so, Florida und die Antragsbriefe und die Entführer und die Antragsbriefe, da sind ganz viele Spuren gelegt worden. Ja? Da will ich gar nicht zu sehr eingehen, aber was ist alles passiert? Die angeblichen Flugzeugentführer sind, wo haben die dann gewohnt vorher? In Florida. Wer hat ihnen das Apartment vermietet? Die Frau des Chefs des ersten Antragsopfers. Ja? Der Fotojournalist Robert Stevens hat bei American Media gearbeitet. Sein Chef, ja, Irish, hatte die Frau von ihm, Gloria Irish, hat die Apartments an die Flugzeugentführer vermietet. Ja? Ein angeblicher Flugzeugentführer, nicht, ist in eine Klinik hingegangen und hat gesagt, hier, ich habe da was, nicht, das tut sehr weh und an der Haut. Und nachher hat der Arzt gesagt, oh, das war Hautanthrax.
Ja? Ach ja.
Ja? Mhm. Hat man ihm dann gesagt. Mhm. So. Dass man wieder auch da eine Spur gelegt hat. Noch schlimmer, sogar einer der Hamburger Flugzeugentführer, der ist sogar ganz auffällig halt in einer US-Behörde hingegangen und hat gesagt, ich möchte einen Zuschuss bekommen von $650,000, ja, um halt Sprühflugzeuge zu kaufen. Ja? Okay. Das ist alles belegt, da gibt es die Zeugenaussagen von diesen Leuten. Und vieles noch mehr und auch halt noch einer der Flugzeugentführer ist in eine Apotheke, auch da um die Ecke Boca Raton da hingegangen und hat gesagt, hier, ich brauche halt ein Gegenmittel gegen etwas, was wie Anthrax war. Mhm. Also die haben Spuren über Spuren halt gelegt, Flugzeugentführer und Anthrax.
Ja.
Also die hatten was vor. Aber das ist nur etwas, was man nicht genau belegen kann. Was man aber belegen kann, ist eben Dr. Richard Tubb. Und hat er dieses Medikament dann eben gegeben, vielleicht nur zur Vorbeugung, nicht? Ist das dann Standard? Nein, ist es nicht. Es gibt ja nicht nur Anthrax als Biowaffe, sondern mindestens 12 andere, so das dreckige Dutzend.
Ja.
Da muss man immer was anderes geben. Aber noch viel mehr ist es klar, die Nebenwirkungen von Ciprofloxacin, die sind so schwerwiegend, dass man es nicht geben kann.
Einfach so.
Ja.
Ja.
Um das ganz plakativ da auch darzustellen, nicht, dass es wirklich jeder versteht, das war kriminelles Vorwissen. Ciprofloxacin macht Halluzinationen, macht psychotische Verwirrtheitszustände, ja? Macht Leber- und Nierenschäden.
Ja.
Nicht? Auch rund die Hälfte der Regierungsmannschaft ist aufs Klo geschickt worden, 44%, macht es Durchfälle. Ja? Mhm. Aber will man wirklich halt Halluzinationen und psychotische Verwirrtheitszustände bei den Leuten, die Atomwaffen befehligen?
Auf Verdacht dann nur?
Auf Verdacht. Mhm. Es war klar, Dr. Richard Tubb hatte gesichertes Wissen. Das würde kein Arzt sonst machen. Und ausgerechnet gegen Anthrax. Und ich habe die eigene Zeugenaussage von ihm. Er hat gesagt halt, das war Anthrax. In case it's Anthrax. Und wir haben halt Zeugenaussagen von denen, die das ja von Sitz zu Sitz im Flugzeug gegangen ist. Dieser Mann hatte eben Vorwissen. Und das können wir dann vielleicht in einer anderen Episode dann nochmal vertiefen. Aber es bleibt spannend, denn Dr. Richard Tubb, der ist danach halt zu einem Zigarettenkonzern als Vorstand gegangen.
Ja.
2013. Hat 2014 dann Impfstofftechnologie gekauft für Corona-Impfstoffe aus genveränderten Tabakpflanzen und ist auch noch Vorstand der Coronavirus-Kommission und hat schon im April 2020 einen Plan vorgelegt, was man denn alles mit Corona machen muss. Also Lockdown, Vaccinierung, Contact Tracing, das war alles Dr. Richard Tubb.
Hochspannender Mann. Sollen wir dann im zweiten Teil weitermachen mit ihm und die Spur verfolgen, ja?
Ja, genau. Okay,
sehr, sehr gerne. Dann bis gleich.